Die Mütze von Niklas Levinson. Jawohl. Weil viele Leute sich fragen, warum die Mütze immer weiter hochrutscht. Du hast darunter vollstes Jürgen Klopp-Haar, kann man sagen.
Ich habe so eine Wette gemacht. Erst wenn der FCK 5 Spiele am Stück gewinnt, schneide ich mir die Haare wieder. Ja. Und deswegen habe ich darunter so eine Mähne entwickelt.
Ja, also es ist eine einzige Lockenpracht. Wir reagieren auch noch im Anschluss auf Dino Topmöllers aus bei der Eintracht. Und der Anschluss ist jetzt.
Der Anschluss, ich wollte sagen, wann soll das sein? Ja, jetzt. Der Anschluss ist jetzt. Dino Topmöller ist nicht mehr Trainer von Eintracht Frankfurt. Ja. Er ist der 4. Trainer in dieser Saison, der im Anschluss an ein Spiel gegen Werder Bremen entlassen wird. Das nochmal als kleiner Side-Fact.
Wer da gibt, wer da nimmt. Früher über die Eintracht gesagt, von mir, und jetzt ist es Bremen.
Jetzt ist es Bremen, gegen Bremen unentschieden zu spielen. Das ist schon für manche Trainer, ja, ist das schon ein Grund, rausgeworfen zu werden. Dem ging natürlich bei der SGE jetzt einiges voraus. Und ich glaube, neben der Tatsache, dass man wieder nicht gewonnen hat, ist es vor allem die Tatsache, dass man wieder 3 Gegentore gefressen hat, die ja gezeigt haben, okay, was auch immer die Gründe dafür sind, der Trainer ist offensichtlich nicht in der Position, die für alle sichtbare, eklatante Defensivschwäche in den Griff zu kriegen. Geht einfach nicht.
Genau so ist es. Also, wenn man die Entlassung und das Ende von Dino Topmöller bei der Eintracht auf irgendwas unterbrechen muss, dann ist es einfach die Frage, wie lange willst du dir 3 Gegentore am Stück angucken und wie lange glaubst du, dass du mit 3 Gegentoren im Schnitt punkten kannst? Und wir sehen eben, der Trend ist nicht gut und genau darauf läuft es hinaus. Topmöller war jetzt seit Sommer 23 bei der Eintracht und ich will direkt mal einmal am Anfang sagen, damit das raus ist, ich finde, dass Topmöller die meiste Zeit ein gutes Fit war auf vielen Ebenen mit der Eintracht. Ein guter Fit. Erstmal jemand, der den Verein versteht, weil er eben eine emotionale Verbindung zum Club hat. Jemand, der auch kommunikativ, viele haben ja gesagt, kalter Fisch und sowas. Ich fand, er hat das immer sehr ordentlich gemacht. Und jemand, der es geschafft hat, bei der Eintracht jedes einzelne Jahr seine besten Spieler zu verlieren und eine Mannschaft aufzubauen, die mehr oder weniger gut funktioniert. Jemand, der große Siege eingefahren hat, 5-1 gegen die Bayern, Leipzig geschlagen, Dortmund geschlagen, gegen jeden mal gewonnen. Und ein Titel ist nicht rumgekommen, das ist aber auf gar keinen Fall der Anspruch bei der Eintracht. Und insgesamt einfach jemand, wo ich sagen muss, ich halte es für die 100% richtige Entscheidung. Trotzdem finde ich es ein bisschen schade.
Ja, und ich glaube auch, dass es einen Grund dafür gibt, weil, also, ich würde sagen, die Leistungen der SGE waren schon seit einigen Wochen auf dem Level, dass eine Entlassung mich auch vor 5 Wochen nicht überrascht hätte. Ich glaube schon, dass es beim Verein und auch vor allem bei Markus Krösche einen großen Wunsch gab, das nicht zu tun, weil, also, mit einer Trainerentlassung während der Saison geht ja immer auch eigene Fehler. Fehler ist ein Fehler, muss man auch gewisse Eingeständnisse machen auf anderer Ebene, auf Führungsebene, dass man irgendwas nicht richtig hinbekommen hat. Ich glaube, da zählt zur Wahrheit dazu bei Topmöller ja auch, dass der Kader, der jetzt hingestellt worden ist in dieser Saison, in definitiv mindestens mal unvollständig gewesen ist. Da reden wir vor allem über die Sechserposition.
Auch da, über die IV in meinen Augen.
Genau, reden wir über die Innenverteidigung, reden wir über die Tiefe im Sturm, reden wir darüber, dass du jetzt für ein halbes Jahr bis zum Wintertransferfenster einen Eliouahi mitgeschleppt hast, der einfach in die Geschichte eingehen wird, als eines der größten Transfermissverständnisse, die Eintracht Frankfurt jemals getätigt hat. Das heißt, das.
Ja,
okay, das nicht nur eines der, sondern das.
Das einzige Mal, dass wir quasi eine Ablöse in dem Rahmen bezahlt haben. Bei den anderen Jungs war es halt, die haben schon eine halbe gute Saison gespielt, dann wurde die Ablöse bezahlt. Bei ihm hat man 25 Millionen oder was es war, für nichts bezahlt.
Genau, für nichts. Du hast im Endeffekt nichts von ihm bekommen, was dieses Geld jemals rechtfertigen würde. Und deswegen gibt es ja auch Dinge, wo du ja auch zwangsweise Markus Krösche die Kaderplanung mit in Haftung nehmen musst.
Der Kader mit denen Dino Topmöller arbeiten musste, waren in keiner einzigen Saison ausgewogen und in dieser Saison wahrscheinlich am unausgewogensten. Vor allem hast du aber diese Saison eben halt nicht das ganz große Heftpflaster, das du immer hattest, in Form von anfangs in den allerersten Wochen Kolo Muani, der natürlich dann gegangen ist, aber die ersten Wochen war er da, Mamouche, Ekitike. Die Jungs haben einen einfach regelmäßig zu Ergebnissen geschleppt und getragen. Und jetzt hast du ihn nicht mehr und kein Burkhardt mehr. Und ja, dann siehst du eben die Schwächen dieser Mannschaft und die Defensivschwäche. Das ist eben eine, Markus Kröscher hat gesagt, wir schleppen dieses Thema 18, 19 Spiele mit uns rum. Das ist fast eine konservative Schätzung. Also dieses Thema ist ja seit dem ersten Champions-League-Spieltag mindestens ein Thema bei der Eintracht.
Genau, und also das Wichtige da ist halt, ja, auch wenn der Kader eine Unwucht aufweist, wenn nicht der Sechser da ist, den sich alle gewünscht hätten. Also, es ist ja nicht so, wenn du eine Mannschaft bist, die im Schnitt über 2 Gegentore pro Spiel kassiert, dann stellst du da nicht einen neuen Spieler rein auf die 6 zum Beispiel und dann hört das magisch auf. Das ist ja ein mannschaftstaktisches Problem. Da geht es um ganz simple Dinge wie verschiebt eine Kette, die letzte Linie. Also, Theat, Koch, Christensen, Collins. also mindestens 2 von 4 waren gefühlt in jedem Spiel vogelwild 100%. In ihrem eigenen Positionsspiel.
Die Gesamtausrichtung hätte man anpassen können. Es ist immer noch, die Kette hat sehr hoch gestanden, obwohl es schon sehr unsicher war.
Hohe Kette, dann hast du das Thema Rückwärtsbewegung im Mittelfeld. Ich kann diverse Angriffe, habe ich in meinem Kopf abgespeichert, wo die SGE im Angriff ist, einen Ball verliert und wo die erste Reaktion, ob da eins ganz plakativ vor Augen von Moda Hut, nicht ist, oh scheiße, ich muss zurück, sondern oh scheiße, ich ärgere mich über den verlorenen Ball, aber ich setze im Prinzip erst 2-3 Sekunden später an, auf den Weg zurückzugehen. Also es sind mannschaftstaktische Dinge, die natürlich dann irgendwo auch wieder Trainerverantwortung sind. Also ja, du kannst über den Kader reden und du musst es mit ins Feld führen, aber es reicht halt nicht, um damit Dino Topmöller in dem Thema rauszunehmen.
Nee, so ist es. Und du hast gerade das Mittelfeld angesprochen, alleine die dauerhaft wechselnde Besetzung auf der 6 spricht halt auch dafür, dass man da einfach nichts Funktionierendes gefunden hat in dieser Saison. Und zur Geschichte Dino Topmöller bei der Eintracht gehört ja auch das beste Abschneiden in der Bundesliga seit, ich glaube, 30 ja. Jahren, sowas um den Dreh. Die direkte Champions-League-Qualifikation in der abgelaufenen Saison, das will ich nur noch mal sagen, weil das war einfach großartig und ein toller, toller Erfolg. Aber leider ist eben auch wegen dieses Erfolgs, nicht nur alleine deshalb, aber auch wegen dieses Erfolgs, die Eintracht in eine Größenordnung gewachsen, wo man einfach, wenn man sehr realistisch auf die Tabelle schaut und guckt, Europa könnte sehr eng werden, reagieren muss. Und deshalb ist es auch hier dann die richtige Entscheidung. Und ja, du hast was Wichtiges gesagt. Es ist eben, man kann nicht sagen, dass das die Individualfehler, auch wenn es reihenweise Individualfehler waren, irgendwo ist es im Kollektiv, hat man es nicht geschafft, dieser Mannschaft etwas an die Hand zu geben, was funktioniert. Und die 3 Gegentore gegen Bremen und vor allem die Art und Weise, die ja auch in vielerlei Hinsicht sehr bezeichnend war, denn nicht nur hast du wieder einen langen Ball kassiert, du hast auch wieder 2 Tore in einer Sekunde kassiert, was die Eintracht ja in dieser Saison mehrfach gemacht hat. Und ich fand einfach der Gesamtauftritt am Freitag ließ fast nichts anderes mehr zu.
Ja, weil du holst zwar de facto noch diesen Punkt, aber der war ja schon schmeichelhaft. Und ja. Du spielst gegen eine Mannschaft, die, also da waren sich alle einig, weil da Bremen und der Horst Steffen offensiv maximal harmlos gewesen ist in den letzten Wochen und Monaten. Und dass du gegen die trotzdem 3 Gegentore frisst und es ja sogar Raum und Chancen gab für sogar noch ein 4. zum Beispiel, das war halt eben schon sehr, sehr eklatant. Und dann haben wir eine Sache bei Topmöller noch gar nicht angesprochen, das ist ja auch das Hin und Her auf der Torwartposition, das ist ja auch auf jeden Fall
Aktionismus.
Es war Aktionismus, du hast das Gefühl gehabt, okay, wir haben hier einen Trainer, der selber auch merkt, die Luft wird dünn, der selber merkt, okay, ich muss irgendwas verändern und dann auf eine Art und Weise sich darauf eingelassen hat, dieses Wechselspiel zu machen, die hat dafür gesorgt hat, dass du jetzt 2 Torhüter hast, wo du bei beiden das Gefühl hast, das reicht nicht und du fühlst dich unsicher, wenn die auf dem Platz stehen. Das hinterlässt ja auch keinen guten Eindruck. Also das spielt noch mit rein. Also einfach ein paar unglückliche Personalentscheidungen, ja, die im Gesamtbild, glaube ich, einfach hinten raus keinen anderen Schluss zugelassen haben. Ja. Ich habe mich gefragt, mit Blick auf die ersten beiden Jahre, die er hatte, ist es, also wie viel oder wie unfair ist es zu sagen, die Ergebnisse wurden auch vor allem dadurch getragen in den Saisonendergebnissen, dass du in jedem Jahr mindestens für ein halbes Jahr, teilweise für die ganze Saison, 1 oder sogar 2 Spieler hattest, wo du heute siehst, okay, das sind keine Frankfurt-Spieler, das sind Man City-Spieler, Liverpool-Spieler etc. Oder ist es auch Trainerqualität, dass ein Ekitike, dass ein Mamouche auf die Art und Weise performen konnten, wie sie performt haben? Weil mein Gefühl war, er war an sich ein guter Man-Manager.
Ich würde sagen, dass jeder einzelne von diesen Stürmern unter ihm besser geworden ist. Das muss man ihm zu gut, das muss man ihm geben. Ich würde sagen, er ist ein guter Stürmertrainer, der diese Jungs besser gemacht hat. 2 things can be true. Ich glaube eben auch trotzdem, das meinte ich mit das ganz große Heftpflaster vorhin, das ganz große Make-up. Ja, es hilft natürlich, Jungs zu haben, die dann zu Liverpool und Manchester City gehen für irgendwie 100 Millionen. Und ich weiß, dass sie nicht 100 gekostet haben. Aber ja, das war natürlich ein Riesenfaktor. Und jetzt ist der eben nicht mehr da. Und es ist ja diese Saison, du kannst ja die Stürmerschablone wieder drauflegen. Solange Johnny Burkhardt in Topform war, war alles okay bei der Eintracht. Weil er hat es halt geschafft, quasi eins mehr zu machen als die Gegner. Und jetzt, wo er weg ist und die Defensive dann 2 Sachen auf einmal. Und jetzt stehen wir also hier und unterm Strich muss man sagen, es ist die richtige Entscheidung. Und mit der nächsten Trainerentscheidung, das Transferfenster, ich weiß nicht, was noch passiert. Es ist jetzt quasi, man gibt sich die Zeit noch 11 Tage mit dem neuen Trainer vielleicht etwas zu tun. Aber ich glaube, es muss auch was passieren, denn der Kader ist zu unausgewogen. Und ich bin sehr gespannt, wie die Eintracht diese Rückrunde jetzt bestreiten wird.
Ja, vor allem, weil ich auch finde, dass diese Entlassung jetzt ganz klar gezeigt hat, also die manifestiert in für mich also auf einer Entscheidungsebene den Anspruch, der bei der SGE mittlerweile entstanden ist. Weil du sagst im Prinzip, wir haben jetzt uns das angeschaut, wir haben dir die Chance gegeben nach der Winterpause und wir merken jetzt, der Kurs, den wir aktuell haben, das ist kein Kurs Europapokal. Und das muss der Kurs sein. Also wir sind auf einem Level angekommen, wo ich der Meinung bin, für die SGE ist eine Saison ohne Europa ein Misserfolg.
Keine Diskussion. Wir sind, ja. Also der einzige Mensch, der das anders sieht, ist Herbert Bruchhagen, der das ja gerade nochmal lautstark gesagt hat. Platz 7 war zu meiner Zeit ein Erfolg.
Ja, da ja, war auch zu deiner Zeit.
Genau, das ist auch da Teil des Problems, genau dieser Satz. Und ja, nein, es ist so, es ist so. Und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, da kann man jetzt sagen, oh, die Eintracht, Luft so dünn da oben und wie sehr kann man abheben. Die Ergebnisse der letzten Jahre spülen einen genau dahin. Man gehört ja in die Top 7, Top 6, wie auch immer man es sehen will. Eher Top 6, weil Hoffenheim jetzt gerade noch historisch nicht reingehört. Und das heißt, man kämpft um Europa. Und gerade wenn du auf die Tabelle eben schaust und siehst, wer so best of the rest hinter der Eintracht ist, muss das Ziel sein, oben dran zu bleiben.
Ja, vor allem, weil du ja auch sagen musst, also Leverkusen schwächelt, ist nicht in guter Verfassung. Leipzig hat auf jeden Fall auch im Verlauf der Saison abgebaut. Es ist ja nicht unmöglich, sich vorzustellen, am Ende vor diesen Mannschaften abzuschließen. Ja. Das ist ja im Bereich, das denkt man
rein. Ich meine, letztes Jahr also war man vor diesen Mannschaften.
Die SG ist aktuell weit davon entfernt, aber ja, in der Theorie ist es ja möglich, das sind ja keine Teams, die da vorne jetzt weglaufen. Und ich weiß auch nicht, ob das mit Luft zu dünn was zu tun hat. Das ganze Modell Eintracht Frankfurt basiert darauf, dass du als Verein attraktiv genug bist, um junge, entwicklungsfähige Spieler zu dir zu locken und die dann perspektivisch weiter zu verkaufen. Genau. Das wurde jetzt ein bisschen angepasst mit Leuten wie Burkhardt und Doan, weil du gemerkt hast, okay, du brauchst auch ein bisschen Bausubstanz, die länger als ein, zwei Jahre steht.
Wurde schon, Koch war auch schon einer von denen.
Koch so, auch schon einer von denen, aber das Grundmodell bleibt gleich.
Ja.
Und das verkraftet wahrscheinlich ein Jahr mal nicht international zu spielen. Aber diese Jungs kommen auch, weil die Europa-League-Bühne bestenfalls sogar Champions-League-Bühne kriegen wollen, um sich dort zu zeigen. Und deswegen, das Modell Eintracht Frankfurt braucht internationalen Fußball.
So ist es, so ist es. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und dass man da zum Schluss gekommen ist, diese Entscheidung jetzt zu treffen, finde ich nur richtig. Aktuell scheint es so, dass Marco Rose Top-Kandidat ist. Könnte ich mir eher vorstellen mit dem Kader. Ich glaube, Leute erwarten, dass wir hier einmal Xabi Alonso erwähnen, ist jetzt hiermit erwähnt. Also, da muss man aber wirklich sagen, kam ja von der Bild-Zeitung, das Gerücht. Ja. Und die haben einfach nur Transfermarkt.de, gehört ja zu Springer, aufgemacht und haben geguckt, bester Trainer, bester Punkteschnitt und Mannschaften ohne Verein und haben dann einfach einen Strich gezogen. Und dann kam die Verbindung Xabi Alonso, Eintracht Frankfurt. Warum sollte er sich das antun?
Also, es wäre der größte Coup, den ich auf der Ebene seit Klinsmann zu den Bayern jemals erlebt habe, weil einfach ein Trainer, der gut genug war für Real Madrid im Sommer, sagt jetzt nicht, ich gehe zur Krise in den Eintracht. Da werden sich ganz andere Türen öffnen, ganz andere Größenordnungen von Vereinen werden auf der Liste haben. Ja. Von daher, das wird nicht passieren. Also Marco Rose, muss man halt sagen, also ich finde ihn sympathisch, ich mag ihn das gerne, aber ich finde, sowohl beim BVB unter widrigen Umständen gefühlt mit Terzic schon im Nacken, ja, aber auch bei Leipzig hat er für mich gemessen an den Kadern, die er zur Verfügung stehen hatte, langsam, eigentlich sogar unterperformt. Mhm. Hat weniger aus den Kadern rausgeholt, als eigentlich drin war.
Also ich bin mit Sicherheit nicht der größte Marco Rose-Fan. Wahrscheinlich weniger als du, weil ich erinnere mich auch noch genauer an diese Zeit. Ich glaube, dass der Fußball zum Kader passen könnte.
Ja.
Das kann ich mir vorstellen. Aber eigentlich würde ich mir hoffen, dass man jetzt sich sehr genau diese Entscheidung überlegt. Und dass natürlich die Ex-BVB-Trainer Rose und Terzic oben auf der Liste stehen, wenn du auf deutsche Trainer schaust, verstehe ich. Mein Wunsch wäre, kann ich ganz klar sagen, keiner von den beiden.
Verstehe ich. Es ist ja auch gar nicht ein so deutscher Kader, dass du sagen musst, irgendwie, das ist. Also, ich finde es.
Das ist nicht Steffen Baumgart-Niveau.
Genau, ich fände es total okay, auch den Blick nach außen zu öffnen und zu fragen, okay, ist da jemand auf dem Markt, der vielleicht für uns aktuell spannend, interessant sein könnte? Ich muss ehrlich sagen, ich würde zwischen Rose und Terzic aktuell lieber Terzic nehmen. Terzic hat einen guten Interimsrekord.
Ja.
Dieses Übernehmen in der Saison und dann hinten raus Maximum rausholen, hat er schon beim BVB bewiesen, dass es kann. Ich glaube sogar, dass die Saison, in der er den Pokal gewonnen hat mit dem BVB, eine war, in der er während der Saison übernommen hat.
Ja.
Und mein Bauchgefühl wäre, Marco Rose ist dafür als Name zu groß. Ein Edin Terzic wäre mein Bauchgefühl, würde sich darauf einlassen, einen Vertrag bis zur Saison
jetzt zu unterschreiben. Glaube ich nicht.
Aber
nicht? Also in Gedanken bin ich komplett dabei, aber ich glaube nicht, dass Terzic das macht. Ich glaube, der hat dieses Pfund, dass er im Champions-League-Finale war. Der sagt, ey, ganz im Ernst, für ein halbes Jahr unterschreibe ich nicht bei euch. Anderthalb Jahre können wir reden.
Ja, also ich hätte gesagt, halbes Jahr und dann legst du vielleicht
fest. Europa-Qualifikation heißt.
Bei Qualifikation von Europapokal verlängert sich ein Vertrag um ein weiteres Jahr oder so. Also irgendwie so ein Modell könnte ich mir vorstellen. Dann sitzt du natürlich in der Falle. Ich glaube nur, also ich würde sagen, ich fände es blöd, sich jetzt aus dieser Entlassungsnot heraus einen Trainer mit einem Vertrag über 2-3 Jahre ans Bein zu binden, das der vielleicht genau nicht die Ideallösung ist, aber einfach gerade auf dem Markt ist.
Man muss dazu einmal sagen, Dennis Schmidt und Alex Meyer übernehmen interimsweise, werden gegen Karabakh am unter der Woche das Champions-League-Spiel coachen. Das gehört natürlich dazu. Das soll nicht die langfristige Lösung sein, aber ich bin genau derselben Meinung, dieser Schuss muss sitzen. Wenn dieser Schuss nicht sitzt, dann werden die Leute relativ schnell auf Markus Kröscher auch wieder gucken. Ne? So ist einfach dieses Geschäft. Und dann ist auch egal, ob du einer der besten Einkäufer bist, wenn du am Ende der Saison drauf guckst und sagst, ja, gut eingekauft, trotzdem kein Kader, der gut zusammengestellt war, 2 Jahre in Folge, zweite eine Trainerentscheidung daneben, dann gucken die Leute sofort auf den Sportdirektor.
Das Werte generieren ist nur so lange interessant, wie der sportliche Erfolg da ist. Ohne den ist es halt.
Generierst du auch auf sich keine Werte mehr
vor allem. Generierst du auch vor allem keine Werte mehr. Das eine bedingt das andere. Also abwarten. Ja. Wie gesagt, wenn ich wählen müsste zwischen Rose und Terzic, würde ich mit Terzic gehen und darauf hoffen, dass so ein anderes, vielleicht weniger
langfristiges
Vertragsmodell kriegst, aber ich glaube, die SGE sollte sich leisten können, einen Blick zu wagen, der über den deutschen Trainerhorizont hinausgeht.
Ja. Und wenn es dann soweit ist und es hier eine große Überraschung gibt, dann gibt es da eventuell, wollen wir nicht versprechen, auch nochmal eine Reaction zu Rose oder Terzic, weiß ich noch nicht, ob ich mich dazu dann durchringen würde. Aber ja, eure Meinung wie immer in die Kommentare. Vielen Dank von mir als Fan an Vino Topmöller und das war's von uns für heute. Macht's gut.
Ciao, ciao.